Also als kleinen Einstieg kann ich mir über dieses Bild, ist gerade auf der Website von der Postcom, hängt da vorne diese Karte, wo irgendwie jeder, der hier ist, einen Pin reinmachen kann, wo er ist. Und habe das jetzt so als Beispiel, weil es ja eigentlich ärgerlich ist, dass hier eine Karte von der Bundeszentrale für politische Bildung, also eine sehr proprietäre Karte, haben, um die Location von den Teilnehmern einer Konferenz über freie Software anzuzeigen. Ja. Und deswegen gibt es das Projekt Open zu Beacon. Ja, also zum Thema Open Document und Portabilität, das ist so. Also das Problem ist halt bei gängigen Kartendaten, sowas wie Google Maps, dass man in der Regel sehr restriktive Nutzungsbedingungen hat. Also selbst sowas wie irgendwie einen kleinen Ausschnitt nehmen und auf eine Geburtstagseinladung gucken, da sieht man sich schon, da ist man sich schon so mit einbeinigen Knast. Und das gilt eigentlich für alles, was es irgendwie an Karten verfügbar ist. Also auch was es an staatlichen Karten gibt, ist in der Regel, dass irgendeine Firma das Copyright dran hat und sehr eingeschränkt ist, was sie damit tun lassen darf. Und also insbesondere, wenn ich irgendwelche Spezialanforderungen habe, zum Beispiel, ich will eine Karte machen, wo für Inline-Skates die Oberflächenbedingungen einer Straße sind, dann habe ich keine Basis, auf die ich das aufbauen kann, die ich weiter editieren kann, weil es gibt nirgendwo eine Karte, die ich irgendwie editieren darf. Ja, ein Beispiel war die Auseinandersetzung mit dem Programm Gaia. Da hat jemand ein freies Frontend für Google Maps geschrieben, hat dann einen Brief von Google bekommen, dass es ihnen ja furchtbar leid tut, aber dass die Firma, die Google wiederum die Daten lizenziert, nicht erlaubt, dass sowas stattfindet und dass eben das Programm nicht entwickelt werden darf. Ich habe dann eine neue Version, die Daten von der NASA, also Satellitendaten nutzt, die man im Public Domain steht. Ja, noch so eine Geschichte. 2004 gab es eine massive Abmahnwelle gegen alle möglichen Leute, unter anderem die Evoke war, soweit ich weiß, auch schon betroffen. Das ist eine Demo-Party in Köln. Gegen Webseiten, die halt in irgendeiner Weise Kartenausschnitte irgendwo verwertet hatten als Wegbeschreibung oder ähnliches, was einige Leute halt sehr viel Geld gekostet hat. Und das Problem ist, es gibt eigentlich kaum legale Möglichkeiten. Also inzwischen gibt es so, dass man Google Maps integrieren kann in solche Geschichten, aber irgendwelche, ja. Ja, für diverse freie Projekte ist sowas halt irgendwie interessant. Freifunk benutzt meistens im Moment, soweit ich weiß, Google Maps. Stadtwikis, zum Beispiel in Karlsruhe haben wir ein sehr aktives Stadtwiki und die haben irgendwie eine Vereinbarung mit der Stadt, dass sie da Kartenausschnitte benutzen müssen, aber die Kartenausschnitte sind das einzige in dem Wiki, was nicht unter einer Creative Commons Lizenz steht, was irgendwie auch ärgerlich ist. User-Karten, also irgendwie ich habe eine Distribution oder irgendein freies Projekt und will irgendwie, dass meine Nutzer sich vernetzen können und auf eine Karte anklicken und hier wohne ich. Irgendwelche Social Services. Wenn man sich jetzt vorstellt, man will sowas wie Places auf einer freien Basis entwickeln. Also es gibt irgendwie ganz viele Gründe, warum man freie Kartendaten haben will.
Umkreis.
Ja. Ja. Und das, also die Idee bei OpenStreetMap ist eben, wir haben irgendwie so relativ günstig GPS-Devices, ziemlich viele Leute haben das und wir laufen rum, wir fahren rum und zeichnen uns unsere Karten selber. Das Ganze ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution Share Alike Lizenz, die im Wesentlichen so in Anführungszeichen ähnlich wie die GPL ist. Also ein Copyleft, das abgeleitete Werke müssen wieder unter derselben Lizenz stehen. Ja. Ja. Was brauche ich dafür? Halt ein GPS-Gerät. Im Moment die Variante, die ich benutze, das relativ günstige ist es, so eine Bluetooth-GPS-Maus mit einem Handy in Verbindung, das Java und Bluetooth kann. Also es gibt eine Software, die heißt Mobile Trail Explorer. Das ist eine freie Software, die auf dem Handy-Java läuft und Hat halt einige Vorteile gegenüber irgendwelchen Navis, weil wenn ich irgendwie da Features einbauen will, dann ist es eher schwierig, weil so Navis in der Regel sehr geschlossene Systeme sind. Ja, andere Varianten sind halt PDAs oder ja, verschiedene Navis. Also es gibt Outdoor-Geräte beispielsweise von Garmin so um die 100 Euro. Wichtig ist halt, ich brauche irgendein Gerät, was mir die Punkte aufzeichnet. Also ich laufe lang und ich kriege nachher irgendwie möglicherweise ein GPX-Format, was ein XML-Format ist, um einfach Punkte hintereinander von Längen und Breiten zu erhalten.
Ja, ist da Frage dazu?
Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, Handy mit Java.
Ja.
Hätte ich nicht zur Verfügung. Gibt es irgendwas, was auf einem Windows-CE-PDA läuft, der gut ist?
Ja,
gibt es auch. Der Martin, der gleich kommt, der hat das, kriegt mir das zeigen.
Also ich weiß jetzt irgendwie keinen Namen von der Software, aber ich weiß, dass Leute das für mich sind. Also, ja, und ja, so ein bisschen Software, die so um das Projekt entstanden ist, also, oder teilweise auch schon vorher bestand, oder dafür benutzt wird. GPS Babel ist so ein Kommandozeilentool, da gibt es auch irgendwie nicht viel zu sehen, aber das halt einmal von verschiedenen Navis die Daten runterlesen kann, zum Beispiel die Garmin-Geräte benutzen halt proprietäres Protokoll, und das macht daraus irgendwas, was man verwerten kann. Und es hat auch verschiedene Filter, was zum Beispiel spannend ist, was ich immer mache, ist, dass ich meine Zweckdaten dann einen beliebigen Zeitwert drauf addieren, eine Zufallszahl, weil es ist natürlich irgendwie ein Datenschutzproblem. Ich will nicht unbedingt, dass jeder nachvollziehen kann, wann ich wo genau war, weil er meine Zweckdaten hat, ist der da. Also ich habe natürlich auch so ein Datenschutzproblem, weil dass ich da war, ist irgendwie klar, wenn ich da GPS-Daten hochlade. Ja. Ja, und dann gibt es das Jotten, das kann man zeigen. Also, das ist so im Prinzip das, wie man diese Karten erstellt. Das ist Humorhaut, da wo ich herkomme. Wir waren in letzter Zeit sehr aktiv. Und ich habe jetzt gerade eine Straße, die ich noch nicht angemacht habe. Also, hier sind immer so Treckpunkte, da bin ich mit dem Fahrrad lang gefahren. Mit dem Gerät hier. Und ich kann jetzt hier da eine Straße anbauen. Die geht hier nicht durch, die geht nur bis hier hoch. Straße daraus. Und dann gibt es halt so verschiedene Tags, die man dem geben muss. Also, und Highway Residential ist jetzt halt so eine normale Straße in einem städtischen. Das ist die obere Spülgasse. Da haben wir eine Straße erzeugt und wenn wir hier ein Netz haben und das Server fertig überlassen, das können wir dann gleich hochladen. Ja, wie gesagt, das ist. Ah, er hat sie hochgeladen, okay. Das ist jetzt dieses Web-Interface und zwar. Das ist so ein alternatives Interface, was unter information.freeway.org erreichbar ist. Das Nette ist ja, das gerenderte hier ist mit dem Distributed Rendering System erstellt. Das nennt sich Tiles at Home. Da kann jeder mitmachen, also so analog zu sowas wie Leti at Home oder so. Gibt eben entweder die Möglichkeit, ich könnte das jetzt aufrufen mit genau der Kachel und mein eigenes Zeug rendern. Oder ich könnte auch einen Länderauftrag geben. Also im Moment ist es so, dass. Also. Hier müsste die Stelle sein, wo das jetzt war. Und ich kann jetzt hier, wenn ich auf Zustufe 12 gehe. Und der Server nicht überlastet ist. Könnte ich jetzt hier das einfach anklicken und dann gibt er den Länderauftrag. Das heißt, er diese Karte neu. Ja, das geht sogar. Dürfte hier sein. STRG klickt, dann sagt er mir halt klar, welche Koordinate das jetzt ist und OK klickt, dann wird zu dem nächsten freien Rechner der Renderauftrag gegeben, diese Kachel neu zu lernen. Das ist insofern ganz nett, weil wo ich damit angefangen habe, war es immer recht frustrierend. Man macht irgendwie ganz viel und dann muss man ewig lang warten, bis endlich mal was sieht. Und durch dieses Teil der Home
kriegt man eben innerhalb kürzester Zeit Ergebnisse, also im Prinzip innerhalb von Minuten geht das. Ja, es ist halt auch eine gute Möglichkeit, mit so einem Distributed Rendering die Kapazitäten der Community zu nutzen, gerade bei so einem Projekt, das ja für relativ wenig Ressourcen hat. Den Mobile Track Explorer habe ich schon erwähnt, das ist das, was ich auf meinem Handy gerade benutze. Da gibt es auch ein paar Screenshots. Das ist so eine Standard an sich. Man muss zu der Software sagen, das ist noch sehr, sehr Alpha. Also man hat ständig Abstürze und irgendwie die zwei Tracks, die ich heute erzeugt habe, die sahen seltsam aus. Aber es ist im Prinzip das, was man will. Und das Schöne ist halt, ich kann hier erwarten, dass hier Features dazukommen. Während bei meinem 2 Jahre alten Garmin-GPS-Gerät halte ich es für unwahrscheinlich, dass die Firma noch irgendwelche Firmware-Updates bringt. Freie Firmware gibt es für die meisten GPS-Geräte nicht und das ist halt nicht für diese Handy-Software, da habe ich eine eigene Software. Ihr wisst alle, warum ich meine Software habe. GPS-Guard ist so der Ansatz, sowas zu machen, was dann man selber mit einer navigieren können soll. Also, noch nicht. Das ist vor allem dann spannend, wenn man am Rechner selber einen GPS-Device dran hängen hat. Also, so die Vorstellung ist irgendwann nicht. Ich lege mir das dann halt im Auto auf den Beifahrersitz und habe dort Klappen da hinten auch noch in der Rückseite gegeben. Ist aber im Moment alles noch sehr einfach. Andere nette Software ist Marvel, da das ist vom KDE-Projekt. So ein Weltkugel-Alpha-Ego-Mar, also gerade so ein Ersatz. Und wenn ich da jetzt aber halt reinzoome, dann sieht man, dass da eigentlich, je weiter ich reinzoome, dann ist irgendwie nichts mehr, wo ich hinzoome. Also, ja. Und es gab ein Summer-of-Code-Projekt angemeldet, um da OpenStreetMap-Support reinzubauen. Das ist aber, soweit ich weiß, nicht angenommen worden, leider.
Es ist, es sind aber GPS-Track-Support drin und die Leute von, also die Autoren selber, ja, der Hauptautor kommt übrigens morgen, falls ihr ihn hier aufhalten will. Im Moment bringen sie 04 raus, in 06 soll es integriert sein. Es gibt schon einen Teilserver, das kann schon vom Server nachladen.
Okay, also.
Das sind dann noch und später dann noch, dass er wirklich die GPS-Tracks ungerendert holt und dann noch mit rein.
Ja, also das wäre natürlich eine schicke Sache. Also das Programm ist an sich schon recht nett, aber es fehlen halt irgendwie Daten drin. Ja, also die grundsätzliche Vorgehensweise habe ich eigentlich schon im Wesentlichen erläutert. Also ich gehe halt mit irgendwie so einem Gerät durch die Gegend. Das auch das, was ich vorhin gezeigt habe, das ist alles im Wesentlichen so in einer Woche entstanden. Von 2 Leuten. Also wenn man irgendwie motiviert ist, dann kommt man da ziemlich schnell voran. Also wir haben jetzt so fast die ganze Stadt, das ist eine Stadt mit 15.000 Einwohnern, so von der Dimension her.
Wo ist das?
Ruhrhardt.
Die Weltmetropole. Okay.
Ja, es gibt relativ viele schon in England, es gibt einzelne Städte in Deutschland, die quasi komplett sind. Also Karlsruhe ist zum Beispiel sehr gut erfasst. Köln, Bonn sah noch eher schlecht aus, wie ich es heute angeschaut habe. Also die Straßen hier ums Eck, die waren alle drin, aber so nicht viel mehr drumherum. Ja, eine Möglichkeit ist halt auch noch, außer das über die GPX-Tracks zu machen, mit diesen NASA-Satellitenbildern, das ist von der NASA-Mission irgendwann aus den 80er Jahren, da gibt es Public Domain-Satellitenbilder, die sind allerdings sehr, sehr schwach. Also es reicht gerade mal so zum Wälder und sowas zu machen, aber Straßen erkennt man dann nicht. Ja.
Die Kugel-Satellitenbilder.
Ja,
das ist aber ein sehr normaler Sektor, wenn ich weiß.
Irgendwelche Sensoren? bei den Google.
Ja, bei Google hast du ein Lizenzproblem.
Ja, da
soweit ich weiß, gibt es mit Yahoo irgendwelche Gespräche.
Nein, das habe ich bei Google gedacht. Mit Yahoo.
Mit Yahoo gibt es irgendwelche Gespräche, wobei ich da nicht genau über den Status bin.
Da gibt es eine Übereinkunft, dass die Daten in Online-Editoren benutzt werden würden. Und man spricht, glaube ich, jetzt im Moment auch darüber, dass auch
Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht genau informiert, aber soweit ich weiß, gibt es irgendwie mit Yahoo da irgendwelche Gespräche über Abkommen. Google darf das Lizenzproblem nicht haben. Und das ist auch irgendwie wichtig, glaube ich, um das Projekt weiterlaufen zu lassen, dass man da sehr genau darauf achtet, dass man da nicht irgendwann in legale Probleme kommt. Also es ist zum Beispiel auch so, dass bei kommerziellen Karten öfter mal bewusst Fehler eingebaut werden, um eben Kopien davon zu erkennen. Und also es ist auch irgendwie, man ist immer besonders stolz drauf, wenn man mal wieder eine Stelle gefunden hat, wo man dann besser ist wie Google. Und was eigentlich so das schönste Feature an dieser Geschichte ist, dieser Text, da gibt es halt Haufen, die schon im Wiki definiert sind, aber ich kann auch jederzeit mir neue Texte ausdenken. Also wenn ich jetzt irgendwelche Sachen erfassen will, was vor mir noch niemand gemacht hat, dann kann ich das einfach jederzeit tun und mir selber irgendwelche sinnigen Texte dafür halt überlegen. Und da gibt es jetzt ein paar Sachen noch zu. Es gibt ein Wiki. Also, ja. Und also die Vorgehensweise ist halt, ich kann gleich damit anfangen, die zu nutzen, aber dann mache ich halt im Wiki einen Vorschlag für ein neues Feature und dann wird darüber diskutiert und dann sagt vielleicht jemand, hey, ich habe sowas Ähnliches auch schon gemacht und wollte ich nicht so. Aber prinzipiell, ich finde es halt deswegen interessant, weil diese Diskussion hält mich nicht davon ab, es schon zu nutzen. Also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt bei dieser Geschichte. Und das macht das Ding halt komplett flexibel. Also ich bin völlig frei, wofür ich Karten erzeuge. Wenn ich irgendwie Wanderwege und Waldwege taggen will, wenn ich irgendwie Biologe bin und irgendwelche Pflanzenvegetation erfassen will. Also die Nutzbarkeit ist sozusagen vom Projekt nicht vorgegeben, was ich letztendlich damit mache.
Und die Höhe wird auch mit erfasst, habe ich gesehen.
Es ist möglich, das Problem ist, dass die aktuell verbreiteten Geräte da nicht sehr genau sind und die Daten ein bisschen unbrauchbar. Also wenn du entsprechende Hardware hast, kannst du das tun. Wird aber im Moment selten gemacht, weil eben die wenigsten Leute Hardware verfügen. Man muss es wohl eichen und so.
Aber dein Gerät gibt dir keinen Höhenausschlag?
Gibt es also schon
relativ und so weiter, aber einen relativen zum Morgen oder so ist der schon irgendwie korrekt.
Also im Luftdruck bräuchtest du halt barometrisches Messgerät, das haben die meisten nicht.
Achso.
Über GPS, die Höhenangabe ist halt zu ungenau für sowas. Also die Geräte geben das schon zurück, aber kannst in der Regel nichts mit anfangen, weil eben laufen da hoch und es geht irgendwie auf den Reitern unten oder so, das kommt dann halt vor.
Ja, das ist ein bisschen schade, weil das könnte ja für Sport schon echt sehr interessant sein.
Ja, ich sag mal, wirklich übernächste Generation der GPS-Geräte. Dann reden wir so weit drüber. Also es ist prinzipiell vorgesehen, aber die Hardware taugt dafür im Moment nicht wirklich.
Die Frage, wie macht ihr das mit der Erfassung von Straßen? Ich sag mal, ein blödes Beispiel bei mir in der Nähe, über einer Straße. Vielspurige Straße, mich baulich getrennt, an den Seiten noch nachgeben und aus dem Fußgängerstreifen. Sprich, die Straße hat eine Breite von 35 Metern. Gut, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad auf meinem Radweg auf dem Außenstreifen entlang. Nehme die Koordinaten dazu auf.
Ja.
Wenn ich jetzt, ich sag mal, mit dem Auto in eine andere Richtung fahre, habe ich 25 Meter Versatz zu dieser Information.
Ja. Und deshalb wird eine Winde treffen nach Möglichkeit.
Der muss da wirklich nicht. Fahrrad ist das schwierig.